Impulse, der KPMG-Podcast.
In den letzten Wochen und Monaten war der Entwurf des Flexible Kapitalgesellschaftsgesetzes, kurz FlexCapGG, in aller Munde. Das Gesetz behandelt die Einführung der sogenannten flexiblen Kapitalgesellschaft oder auch FlexCo. Wenngleich bis zuletzt einzelne Regelungen intensiv diskutiert wurden, scheint die Gesetzwerdung nach Passieren des Justizausschusses jetzt in greifbarer Nähe. Mein Name ist Stefanie Sauer und ich bin Partnerin der KPMG Law im Bereich Corporate M&A. Gemeinsam mit meinen Kollegen Wendelin Ettmeier, ebenfalls Partner bei KPMG Law im Bereich Corporate M&A, und Alexander Hiermann, Rechtsanwalt bei KPMG Law im Bereich Corporate M&A, gehen wir heute der Frage nach, ob die FlexCo für Sie eine interessante Gesellschaftsform darstellt und ob und warum Sie Ihre bestehende Gesellschaft allenfalls umwandeln sollten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts KPMG Impulse. Alexander, ich darf zurückkommen auf meine Eingangsfrage, nämlich ob die FlexCo eine interessante Gesellschaftsform darstellt, beziehungsweise ob und warum man eine bestehende Gesellschaft allenfalls umwandeln sollte. Was sind denn deine einleitenden Gedanken zu dieser Frage?
Hallo, Stefanie. Zunächst darf auch ich Sie herzlich begrüßen zu deiner Frage, die aus meiner Sicht aus zwei Teilen besteht. In einem ersten Schritt stellt sich die Frage nach der optimalen Gesellschaftsform, wobei hier auf das konkrete Unternehmen und dessen erwartete Entwicklung abzustellen ist. In einem zweiten Schritt stellt sich die Frage, wie der schnellste und günstigste Weg zu dieser Gesellschaftsform aussieht. Und nicht zuletzt, ob der damit verbundene Aufwand auch die künftig erwarteten Vorteile dieser neuen Gesellschaftsform auch gerechtfertigt ist.
Völlig richtig. Ich würde vorschlagen, dass Sie zuerst über den Kernanwendungsbereich der FlexCo sprechen oder das, was nach der Intention des Gesetzgebers der Kernanwendungsbereich werden soll, nämlich den Startups und Unternehmen in Frühphasen. Und dann sollten wir überlegen, welche weiteren Anwendungsfälle für die FlexCo geeignet erscheinen. Wendelin, was ist nun der Kernanwendungsbereich des neuen Gesetzes?
Zunächst auch von meiner Seite herzlich willkommen. Das aktuelle Regierungsprogramm nennt die Flexibilisierung des Kapitalgesellschaftsrechts, also einerseits des GmbH-Rechts und andererseits des AG-Rechts, als eines der Ziele der Legislaturperiode. Dort heißt es, dass die bestehenden Regelungen, insbesondere in Hinsicht auf Familienunternehmen auf der einen Seite und Startups auf der anderen Seite, flexibilisiert werden sollen. Dieses definierte Ziel soll nun durch das FlexCapGG nicht durch die Anpassung bestehender Regelungen, sondern durch die Einführung einer neuen Gesellschaftsform, nämlich der FlexCo, erreicht werden. Der Kernanwendungsbereich fokussiert sich ausweislich der Materialien nun nur noch auf die Startups und nicht mehr auf Familienunternehmen. Die für Startups relevanten Regelungen sind dabei insbesondere die Einführung von Unternehmenswertanteilen, insbesondere zur Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, die Einführung von genehmigtem Kapital zur Vorbereitung künftiger Finanzierungsrunden und der Möglichkeit, solche Finanzierungsrunden dann schnell und unkompliziert umsetzen zu können, und zum dritten herabgesetzte Formerfordernisse, einerseits im Rahmen der Beschlussfassung der Generalversammlung, andererseits hinsichtlich der Zeichnung und Übernahme von neuen Geschäftsanteilen. Gerade der letzte Punkt sollte dabei zu Kostenersparnissen führen.
Ich glaube, bereits an dieser Stelle kann gesagt werden, dass Unternehmen, für die bisher die GmbH als optimale Rechtsform in Frage kam, mit der FlexCo bis auf den zugegebenermaßen etwas sperrigen Rechtsformzusatz nun eine gleichwertige Alternative zur Verfügung steht. Die GmbH stellt dabei aufgrund der subsidiären Anwendung der GmbH-Bestimmungen die bereits bekannte gesellschaftsrechtliche Grundlage der FlexCo dar. Die FlexCo kann daher im Grunde als GmbH mit zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten bezeichnet werden. Einzig bei einem bevorstehenden Überschreiten der Grenzen zur mittelgroßen Gesellschaft müsste man aufgrund der niedrigen Schwelle für die Aufsichtsratspflicht Vor- und Nachteile allenfalls genauer analysieren. Steffi, taugen die Regelungen aus deiner Sicht aber auch, um die angestrebten Ziele zu erreichen, nämlich eine international wettbewerbsfähige Option zur GmbH zu bieten?
Die von Wendelin angesprochenen Punkte adressieren konkrete Probleme der Startup-Community in Österreich. Diese Probleme zeigen sich insbesondere bei der Ansprache internationaler Investoren. Das Feedback zum Gesetzesentwurf ist daher grundsätzlich einmal positiv. Die Diskussion zum Entwurf und die darin enthaltenen Kompromisse zeigen dann aber, dass es schwierig ist, in Österreich Reformen umzusetzen. Und Kompromisse führen oft dazu, dass gute Ideen nur eingeschränkt umgesetzt werden. Trotz der grundsätzlich positiven Reaktionen auf die FlexCo mangelt es daher da auch nicht an Kritik. Ein schönes Beispiel dafür ist die Mitarbeiterbeteiligung. Zur Erinnerung, in der Praxis äußerst unüblich war bislang die Ausgabe von echten GmbH-Geschäftsanteilen an MitarbeiterInnen. Gründe dafür waren zunächst die Mindesthöhe des Geschäftsanteils, weil ein Geschäftsanteil bei einem Mindeststammkapital eine Beteiligung von zumindest 0,2% am Stammkapital der Gesellschaft vermittelt. Außerdem standen einerseits das sowohl zeit- als auch kostenintensive Formerfordernis des Notariatsakts bei der Gewährung von echten Geschäftsanteilen und andererseits auch die Bestimmung des § 39 Absatz 2 GmbHG, wonach jeder Gesellschafterin zumindest eine Stimme zusteht, der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen, die bevorzugt stimmrechtslos sein sollten, entgegen. Abschließend hätte die Gewährung von echten Geschäftsanteilen im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung steuerlich regelmäßig zu sogenannten Dry Income geführt, also steuerpflichtigen Einkommen ohne Liquiditätszufluss. In der Praxis wurden MitarbeiterInnen daher typischerweise sogenannte Phantom Shares gewährt, also schuldrechtliche Ansprüche bei Exit am Erlös zu partizipieren. Bei Exit kam dann allerdings der Regelsteuersatz zur Anwendung. Insofern besteht ein echter Nachteil gegenüber der echten Kapitalbeteiligung. Ändern soll sich dies nun durch die Einführung der § 9 fortfolgende FlexCap-GG bzw. 67a ESDG. Die Bestimmungen des FlexCap-GG erlauben es dabei grundsätzlich, stimmrechtslose Anteile mit einem Mindestnominale von einem Cent auszugeben, für deren Übernahme und Übertragung Schriftlichkeit genügt. Und § 67a ESDG normiert Steuervorteile für Startup-MitarbeiterInnenbeteiligungen. Einerseits kommt ein begünstigter Steuersatz zur Anwendung und andererseits kommt es grundsätzlich erst bei Veräußerung zur Besteuerung. Stichwort kein Dry Income. Diese Vorteile sollen aber nur für sehr junge Gesellschaften gelten. Gerade Gesellschaften, die MitarbeiterInnen nach einer erfolgreichen Series B eine Beteiligung einräumen wollen, könnten aus dem Anwendungsbereich des § 67a SDG herausfallen, weil sie mehr als 100 MitarbeiterInnen haben. Gegen eine breitere Anwendung von § 67a ESDG haben aber insbesondere die Arbeitnehmerverbände mobil gemacht, weil Mitarbeiterbeteiligung als zu risikoreich qualifiziert wurde und eine Selbstausbeutung von Arbeitnehmern befürchtet wurde. Auf Basis dieser Prämissen ist es dann aber natürlich schwierig, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen.
Steffi, ich bin da ganz bei dir. Und neben diesen grundlegenden Themenstellungen finden sich faule Kompromisse auch im Detail. Da die geplante Erleichterung der MitarbeiterInnenbeteiligung gerade bei Arbeitnehmerverbänden Skepsis auslöste, enthält der aktuelle Entwurf des Gesetzes bei Ausgabe von Unternehmenswertanteilen an MitarbeiterInnen einige Schutzbestimmungen. Eine davon ist § 11 Absatz 1 FlexCap-GG. Diese Bestimmung regelt, dass Mitarbeiter vor der erstmaligen Übernahme oder dem erstmaligen Erwerb eines Unternehmenswertanteils von der Gesellschaft über die Natur des Unternehmenswertanteils und die wesentlichen Punkte des Gesellschaftsvertrags sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu belehren sind. Der Zweck der Bestimmung und deren Systematik scheint allerdings zweifelhaft. Man muss nur daran denken, dass bei Einräumung von Aktienoptionen an MitarbeiterInnen solche Pflichten gerade nicht bestehen und das, obwohl Aktien typischerweise ein höheres Risiko vermitteln als die Unternehmenswertanteile. Die Umsetzung der Informationspflicht wirkt zudem verunglückt, was sich etwa bei der Ausgabe an ausländische MitarbeiterInnen zeigt. Gerade eine solche Ausgabe wäre aber wichtig, um die FlexCo im internationalen Wettbewerb einsetzen zu können.
Ich glaube, trotz dieser berechtigten Kritikpunkte überwiegen aber sicherlich die positiven Aspekte der neuen Rechtsform. Als Beispiele können die am Aktienrecht angelehnten Regelungen zur Eigenkapitalfinanzierung genannt werden. Startups finanzieren sich in der Frühphase regelmäßig über Eigenkapitalinvestitionen. Investoren übernehmen dabei im Rahmen von bisher ordentlichen Kapitalerhöhungen neue Geschäftsanteile unter anderem gegen Zahlung eines schuldrechtlichen Ausschusses. Bereits hier sieht das FlexCap GG Erleichterungen für die Zukunft vor. Anders als bei der GmbH können die Übernahmeerklärungen für diese Geschäftsanteile nunmehr auch in der neuen Form einer von einem Notar oder einem Rechtsanwalt errichteten Privaturkunde gemäß § 12 FlexCap GG erfolgen, anstatt wie bisher einen Notariatsakt errichten zu müssen. Darüber hinaus bietet das FlexCap GG jungen Unternehmen mit dem Instrument des genehmigten Kapitals eine Möglichkeit, flexibel auf Investitionsmöglichkeiten zu reagieren. Dabei ermächtigen die Gesellschafter die Geschäftsführung schon im Voraus für höchstens 5 Jahre eine Erhöhung des Stammkapitals bis zu einem bestimmten Nennbetrag durchzuführen. Dabei ist zu bedenken, dass auch das genehmigte Kapital letztendlich auf einem Gesellschaftsbeschluss beruht. Durch diesen wird die Kapitalerhöhung aber nicht direkt beschlossen, sondern die Entscheidung der Durchführung auf die Geschäftsführung ausgelagert, wodurch es dies ermöglicht wird, kurzfristig Eigenkapital aufzunehmen. Die Zustimmung der Gesellschafter muss davor nicht eingeholt werden. Dadurch können günstige Investitionsmöglichkeiten oder Geschäftschancen rasch und flexibel aufgegriffen werden. Insofern erwarte ich unterm Strich, dass die FlexCo für Founder in Zukunft die bevorzugte Gesellschaftsform sein wird. Auf Basis der Erfahrungen neuer Gesellschaftsformen im Ausland gehe ich zudem davon aus, dass sich einige bestehende Startups, insbesondere GmbHs, dazu entscheiden werden, in die Rechtsform der FlexCo zu wechseln. Da sich die Umwandlung in die FlexCo auch relativ einfach bewerkstelligen lässt, bietet sich als Zeitpunkt dafür insbesondere die nächste Änderung des Gesellschaftsvertrags an. Etwa, wenn man auch die Möglichkeit virtueller Gesellschafterversammlungen nach dem WirtGSG nutzen möchte.
Neben dieser vom Gesetz explizit angesprochenen Zielgruppe der Startups kann eine Umwandlung in die FlexCo aber auch für etablierte Klein- und Mittelunternehmen in Form einer GmbH interessant sein. Für diese mögen die neuen Gestaltungsmöglichkeiten auf den ersten Blick nicht interessant erscheinen, zum Beispiel, weil sie sich über Bankkredite finanzieren und keine Mitarbeiterbeteiligung planen. Ein Anreiz für den Wechsel könnten allerdings Kosteneinsparungen aufgrund des Entfalls der Notariatsaktspflicht oder die flexiblere Willensbildung im Gesellschafterkreis sein. Vorhandene sonstige Governance-Regelungen können dabei unangetastet bleiben. Und auch wenn sie nicht mehr explizit als Zielgruppe genannt sind, können einige Neuerungen der FlexCo auch durchaus bei der Strukturierung von Familiengesellschaften und der Vermögensnachfolge nutzbar gemacht werden. Wesentliche Ziele der Nachfolgeplanung in Familienunternehmen sind, natürlich unter Beachtung des Pflichtteilsrechts, unter anderem eine Vermögenszersplitterung zu vermeiden und geeignete und übernahmewillige Familienmitglieder in den operativen Betrieb des Unternehmens einzuführen. Vor dem Hintergrund dieser Interessenslage ist insbesondere an die Möglichkeit der Ausgabe stimmrechtsloser Unternehmenswertanteile zu denken. Im Rahmen von Nachfolgeregelungen besteht so die Möglichkeit, dass einzelne Familienmitglieder oder Familienstämme auf Vermögensansprüche beschränkt werden, während das operative Geschäft von anderen Mitgliedern oder Stämmen geleitet wird. Darüber hinaus bietet auch die Möglichkeit, unterschiedliche Anteilsgattungen zu schaffen und diese mit unterschiedlichen Mitgliedschafts- und Vermögensrechten auszustatten, praktikable Gestaltungsmöglichkeiten.
Völlig richtig. Und auch für Konzerngesellschaften kann die FlexCo eine passende Gesellschaftsform sein. Das gilt mit Blick auf die Willensbildung im Gesellschafterkreis gerade dann, wenn keine 100% Beteiligung gehalten wird. Nach § 34 GmbHG erfordert die Zulässigkeit eines Umlaufbeschlusses nämlich, dass sämtliche Gesellschafterinnen sich mit der Abstimmung im schriftlichen Weg einverstanden erklären. Weigert sich eine Minderheitsgesellschafterin also, an der Beschlussfassung im Umlaufweg mitzuwirken, muss eine Generalversammlung natürlich unter Einhaltung von Form und Frist einberufen werden. Dieses aufwendige Prozedere kann in der FlexCo durch eine entsprechende Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags vermieden werden. § 7 Absatz 1 ermöglicht es nämlich, dass im Gesellschaftsvertrag geregelt werden kann, dass für eine Abstimmung im schriftlichen Weg das Einverständnis aller Gesellschafterinnen nicht mehr erforderlich ist. In diesem Fall muss für eine gültige schriftliche Beschlussfassung bloß allen stimmberechtigten Gesellschafterinnen die Teilnahme an der Abstimmung ermöglicht werden. Darüber hinaus kann vorgesehen werden, dass die Stimmabgabe auch in Textform erfolgen kann, was eine Abstimmung ganz einfach per E-Mail ermöglicht. Die erleichterten Formerfordernisse können daneben zu Vereinfachungen bei konzerninternen Umstrukturierungen führen. Gemäß § 76 GmbHG ist für den Verkauf und die Übertragung eines Geschäftsanteils an einer österreichischen GmbH, nämlich die Errichtung eines typischerweise österreichischen Notariatsakts notwendig. Wie bereits erwähnt, kann gemäß § 12 FlexCap GG nunmehr eine Notarin oder ein Rechtsanwalt eine Privaturkunde betreffend die Übertragung von Geschäftsanteilen errichten. Dies sollte zu Zeit- und Kostersparnissen führen. Zu beachten ist, dass die Erleichterung nur für den Fall der Übertragung von Geschäftsanteilen im Rahmen der Einzelrechtsnachfolge, insbesondere also bei einem Verkauf, vorgesehen ist. Bei Umstrukturierungen, die partielle Gesamtrechtsnachfolge vorsehen, insbesondere die Verschmelzung oder die Spaltung, ist weiterhin ein Notratsakt erforderlich. Über die neuen Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung haben wir bereits gesprochen. Diese Möglichkeit kann dabei auch für das lokale Management von Konzerngesellschaften durchaus interessant sein.
Der mögliche Anwendungsbereich der FlexCo ist also breiter, als das zunächst den Anschein macht. Startups, Familienunternehmen und Konzerngesellschaften. Der Weg zur FlexCo für bestehende Gesellschaften scheint dabei einfach. Konkret erfolgt die formwechselnde Umwandlung von GmbH in die FlexCo unter Anwendung des Identitätsprinzips. Es kommt also zu einer Kontinuität des Rechtsträgers. Die Umwandlung löst keine Gesamtrechtsnachfolge aus, sondern es kommt zu gar keiner Änderung der Identität des Rechtsträgers und damit zu keinerlei Übertragung von Rechten. Rechtsverhältnisse, selbst höchstpersönliche, werden nicht tangiert. Angesichts des weitgehenden Gleichlaufs der Unternehmensverfassung von FlexCo und GmbH sieht der Gesetzgeber im Allgemeinen auch keine berücksichtigungswürdigen Beeinträchtigungen der Rechte von Minderheitsgesellschaftern oder Gläubigern. Besondere zeit- und auch regelmäßig kostenintensive Verfahren oder Dokumentationen, wie beispielsweise eine Umwandlungsbilanz oder eine Gründungsprüfung zum Schutz dieser Gruppen, sind daher nicht einzuhalten.
Genau. Notwendig ist im Wesentlichen nur eine Generalversammlung, in der die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrags der GmbH beschlossen wird. Der Beschluss bedarf dabei grundsätzlich einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht eine größere Mehrheit vorsieht. Es können außerdem besondere Zustimmungserfordernisse einzelner Gesellschafter bestehen. Das sollte im Vorfeld einer Umwandlung jedenfalls geprüft werden. Wenn geplant ist, im Rahmen der Umwandlung auch Unternehmenswertanteile an MitarbeiterInnen auszugeben, ist die bereits erwähnte Informationspflicht gemäß § 11 FlexCapGG zu beachten. Mit Eintragung dieser Änderung im Firmenbuch ist die Gesellschaft dann in eine FlexCo umgewandelt. Der Aufwand ist also tatsächlich überschaubar. Gerade wenn ohne dies eine Änderung des Gesellschaftsvertrags angedacht ist, bietet sich eine Umwandlung also an. Interner Aufwand kann allerdings schon durch die zwingende Änderung der Firma entstehen. Zu denken ist dabei zum Beispiel an Briefpapier, Schilder, notwendige Umwandlungen, notwendige Ummeldungen von IP oder von Kfz oder Anpassungen in sonstigen Registern. Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, dass auch die Möglichkeit besteht, die FlexCo im Rahmen einer grenzüberschreitenden Umwandlung zu wählen. Bestehende Unternehmen, die in anderen EU-Staaten ansässig sind, haben aufgrund der Mobilitätsrichtlinie beziehungsweise auf Basis des auf der Mobilitätsrichtlinie beruhenden EU-Umgründungsgesetzes seit August diesen Jahres ja eine Rechtsgrundlage und damit eine Möglichkeit, ihren Satzungssitz nach Österreich zu verlegen und sich dabei identitätswahrend in eine österreichische Kapitalgesellschaft umzuwandeln. In Anhang 2 der Mobilitätsrichtlinie ist die FlexCo jetzt noch nicht genannt und weil klar auf diesen Anhang verwiesen wird, ist noch nicht final geklärt, ob sie auch als zulässige Zielrechtsform für Importumwandlungen gewählt werden kann. Insbesondere europarechtliche Vorgaben werden aber wohl eindeutig dafür sprechen. Angesichts der unterschiedlichen Gefahrenlage ist das Verfahren bei grenzüberschreitenden Umwandlungen im Vergleich zu rein nationalen Umwandlungen unter Beteiligung einer GmbH aber umfassender, insbesondere in Bezug auf den Minderheitsgesellschafterschutz, den Gläubigerschutz, Stichwort Recht auf Sicherstellung, und ArbeitnehmerInnen Information und Mitbestimmung.
Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Die FlexCo scheint tatsächlich eine echte Alternative zu sein.
Danke, Wendelin und Alexander, für diesen spannenden Austausch und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge von unserem KPMG Impulse Podcast.
Dankeschön.
Impulse, der KPMG Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.